Die vergessene Muse. Sie war da. Ich hatte sie nicht kommen sehen, weil sie nicht gekommen war. Sie war erschienen. Einfach so. Und nun saß sie auf meinem Sofa und sah mich an. »Hallo, Paul«, sagte sie und lächelte. »Hallo«, sagte ich automatisch und erschrak nachträglich darüber, dass ich eine offensichtliche Vision, eine optische und wohl auch akustische Täuschung wie eine alte Bekannte begrüßte. »Sieht es bei dir immer so unaufgeräumt aus?« »Nein, ich bin eben erst hier eingezogen.« Die Täuschung besaß wohl einen ausgeprägten Sinn für Ordnung, doch ich musste zugeben, dass es in meiner Wohnung aussah wie auf einem Schlachtfeld. Es war richtig peinlich, dass ich eben erst meine gesamte Habe in Plastiksäcken herbeigeschafft und noch nichts verstaut hatte, weil ich noch keine Schränke oder Regale besaß, änderte nichts an der Wirkung, die der Anblick dieses Durcheinanders auf Besucher haben musste. »Ich weiß«, sagte sie, »deshalb bin ich ja gekommen.« Ich kniff mich heimlich in die rechte Hinterbacke, doch auch der Schmerz vertrieb die Fata Morgana oder was immer vor mir auf dem Sofa sitzen mochte, keineswegs. »Kommen Sie von der Hausverwaltung?« Eine dümmere Frage fiel mir in der Eile nicht ein. Selbstverständlich kam sie nicht von der Hausverwaltung. Ich wollte nur nicht zeigen, dass ich anscheinend vergessen hatte, wer sie war und wie sie hieß, und zu spät fiel mir ein, dass ich mit meiner Frage genau das erkennen ließ. Sie lachte, und ihr bisher nur schönes Gesicht wurde mit einem Mal auch sympathisch. »Ich habe eine ziemlich lange Reise hinter mir«, sagte sie und strich eine Strähne ihres henna-roten Haares aus der Stirn. »Möchten Sie ein Glas Wasser? Ich habe nichts im Haus. Ich war nicht auf Besuch vorbereitet.« »Ich denke, so etwas trägt man hierzulande«, sagte sie, ohne auf mein Angebot einzugehen, und ich fühlte, dass ich errötete, denn sie hatte mich dabei ertappt, wie ich ihre Beine anstarrte, die sich in den modischen Leggings und dem hochgerutschten Kleidchen sehr wohl geformt bis weit oben hin zeigten. »Ja, ich denke auch«, stotterte ich wie ein Schuljunge, der der Lehrerin unter den Rock geguckt hatte. »Du siehst müde aus. Du arbeitest zu viel und schläfst zu wenig«, wechselte sie erneut das Thema. »Und du hast Kummer.« Sie schien mich ziemlich gut zu kennen, aber ich hatte noch immer keine Ahnung, wer sie war und wie sie in die Wohnung gekommen war. Sie erhob sich und unternahm einen kleinen Rundgang durch den Raum, der einmal mein Arbeitszimmer werden sollte. »Hier könnte ich nicht arbeiten, so wie das hier aussieht«, meinte sie dann. »Kein Wunder, dass deine Kreativität an einem Tiefpunkt angelangt ist.« Ich protestierte. »Ich habe reichlich Ideen.« »Und was fängst du damit an?« »Nichts. Du lässt das Geschenk der Götter verkümmern. Denkst du, dass du die Gunst, die dir erwiesen wurde, so sträflich missachten darfst?« Mir dämmerte, dass sie aus einer Klinik entkommen sein musste. Ich musste etwas unternehmen, aber was? Sie wirkte nicht gefährlich, noch nicht. Und sie sah verdammt gut aus. Ich beschloss, abzuwarten. Die Sache bot möglicherweise mehr Stoff für eine neue Geschichte als die kleinen Begebenheiten, die ich üblicherweise zu Erzählungen auswalzte, und darüber hinaus war es bei Verwirrten immer besser, auf ihre Absurditäten einzugehen, als ihnen zu widersprechen. »Ich lasse nichts verkümmern. Es ist lediglich eine kleine Schaffenspause.« »Mehrere Jahre nennst du eine kleine Schaffenspause?« »Hätte ich mich so gehen lassen wie du, wäre mein Name ebenso verschollen wie meine Gedichte.« »Verschollen? Ich verstehe nicht, wieso verschollen?« »Das tut nichts zur Sache. Sie waren ohne dies alberner Kram. Es ist nicht schade darum, aber es ist mehr als schade, wie achtlos du mit dir und deiner Kunst umgehst.« Sie hatte recht. Ich fand es auch schade, aber ich fand seit Jahren keine Kraft, meine Ideen reifen zu lassen und etwas Beständiges daraus zu machen. Irgendwann hatte mich die Begeisterung verlassen, die mich früher erfüllt hatte, wenn ich mit einem neuen Werk, und sei es noch so klein und unbedeutend, schwanger ging. »Woher kennst du mich eigentlich?« platzte ich heraus, ohne Absicht zum Du übergehend. Sie schien es nicht zu bemerken. woher ich dich kenne? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her und so vieles geschehen. Irgendwie habe ich dich entdeckt damals. Ich glaube, ja, kannst du dich an dein erstes Gedicht erinnern? Es stammte nicht von dir. Du hast es abgeschrieben und als dein eigenes ausgegeben. Ich fühlte erneut, wie ich errötete. Ich wusste genau, welches Gedicht sie meinte. Wie alt war ich damals gewesen? 14 oder jünger? Woher? Ich sagte ja, ich habe dich damals entdeckt. Ich vermute, es liegt daran, dass ich meine ersten Gedichte ebenfalls nicht wirklich selbst verfasst habe. Ich habe sie lediglich niedergeschrieben und später hat man sie mir zugeschrieben. Ich konnte nichts mehr dagegen tun, weil ich... Sie biss sich auf die Unterlippe. Mir wurde bewusst, was mir schon die ganze Zeit über aufgefallen war. Sie wirkte nervös. Ihre Wangenmuskeln zuckten dann und wann und sie konnte ihre Finger nicht stillhalten. Ich kann mich aber nicht erinnern, dich schon jemals gesehen zu haben, obwohl ganz fremd erscheinst du mir auch nicht. Mir ist, als sollte ich dich kennen, aber irgendwie in mir drin. Das ist schön, sagte sie. Du fühlst mich noch. Also habe ich nicht völlig versagt. Sie setzte sich wieder auf mein Sofa, schlug die Beine übereinander und sah mich prüfend an. Sie hatte graue Augen mit einem deutlichen schwarzen Rand um die Iris. Das Grau des Himmels, wo er sich am Horizont mit dem Meer vereinigt, dachte ich. Nicht dumpf, nicht matt, ein strahlendes Grau. Nicht tot, nicht müde, ein lebendes, lebhaftes Grau. »Wieso versagt?«, fragte ich gerade noch zur rechten Zeit, ehe ich in ihren Augen versunken wäre. »Denk nicht darüber nach. Ich bin hier. Das muss genügen. Wir haben auch nicht viel Zeit. Ich kann nicht lange bleiben.« »Bist du beruflich hier oder machst du Ferien?« Es war einfach absurd. Ich unterhielt mich mit einer Frau, die aus dem Nichts auf meinem Sofa erschienen war, als hätte ich sie eben vorhin im Schlosspark beim Füttern der Schwäne kennengelernt. »Ich hatte dich beinahe vergessen«, sagte sie, ohne meine Frage zur Kenntnis zu nehmen. »Aber aus irgendeinem Grund sprach ich vor einiger Zeit mit jemandem über dich. Ich erinnerte mich plötzlich, und da wusste ich, ich musste bei dir nach dem Rechten sehen.« Ich zündete mir eine Zigarette an. Meine Finger zitterten ein wenig. »Du rauchst zu viel und du schläfst zu wenig.« Es schwang kein Vorwurf in ihrer Stimme mit. Es war eine Feststellung und sie traf zu. Ich hatte in letzter Zeit wirklich nicht gesund gelebt, vom Zustand meiner Psyche ganz zu schweigen. »Ich werde mich bessern«, sagte ich. Obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, was diese Frau mit meiner Lebensführung zu schaffen haben mochte. Aber sie hatte etwas an sich, das mir sagte, ich sollte mich bemühen, ihr zu gefallen. »Das höre ich gerne«, sagte sie und erhob sich. »Ich muss jetzt gehen. Ich habe noch einiges zu erledigen, aber ich komme wieder, bald.« »Wie ist dein Name?« Meine Frage verpuffte sinnlos im Raum, denn da, wo sie eben noch gestanden hatte, war nichts. Sie war spurlos verschwunden, und wie mein eigenes Echo fragte ich noch einmal, »Wie ist dein Name?« Künstler jedweder Gattung haben kein Geld, um es sinnlos auszugeben. Und die wenigen, die welches haben, sind zu geizig dazu. Dennoch überleben seit Jahrzehnten die typischen Wiener Kaffeehäuser hauptsächlich der Künstler wegen, denn die Hoffnung, einen bekannten Schriftsteller, einen berühmten Schauspieler, eine gefeierte Musicaldarstellerin oder die vielbeneidete Mädchenmalerin leibhaftig anzutreffen, bringt zahlende Gäste ins Kaffeehaus. Gerüchten zufolge soll der eine oder andere Künstler sein Mittagessen, seinen täglichen Vollrausch oder seine Tagesration Zigarren simpel dadurch verdient haben, dass er oder sie sich einen halben oder auch ganzen Tag lang an einem bestimmten Tisch im Lokal aufhielt, die Zeitungen lesend, in Notizbücher kritzelnd oder gegen sich selber Schach spielend. Weiteren Gerüchten zufolge sind bedeutende Werke namhafter Künstler im Zuge dieser nebenerwerbsmäßigen Zur Schaustellung entstanden, wobei sich einem die Frage aufdrängt, was wohl Karl May geschrieben hätte, hätte er im Kaffeehaus anstatt im Gefängnis gesessen. Mein einziges Privileg im Kaffeehaus bestand darin, dass mir ohne langwierige Befragung sofort nach meinem Eintreten ein kleiner Espresso serviert wurde, den ich allerdings früher oder später bezahlen musste. Für meine Kunst interessierte sich hier niemand. Und das war auch gut so, denn ich wollte hier lediglich entweder belanglose Gespräche führen oder überhaupt meine Ruhe haben. »Für mich das Gleiche«, sagte eine weibliche Stimme neben mir. »Hallo, Paul!« Ich bekam den ersten Schluck meines Kaffees in die falsche Röhre und hustete in meinen Jackenärmel, um nicht geradewegs die Serviererin hinter der Theke anzuspucken. »Ich bin untröstlich. Ich hätte daran denken müssen, dass ich dich erschrecken könnte«, sagte sie und klopfte mit einer Hand auf meinen Rücken. Ich versuchte zu atmen. Es ging. »Hallo«, brachte ich mühsam heraus. »Es ist nur die Überraschung.« Sie sah noch besser aus als vor 3 Tagen, auch wenn ihre Beine jetzt in modischen Blümchenjeans steckten. »Wie heißt du?«, fragte ich schnell, ehe sie sich möglicherweise in Luft auflöste wie zuletzt. »Wie gefällt dir Laura?« »Sehr gut«, sagte ich. »Gut, dann nenn mich Laura.« Ich hatte zwar so ein Gefühl, dass das nicht ihr wahrer Name wäre, aber immerhin hatte ich nun einen Namen, bei dem ich sie nennen und an den ich mich bei Bedarf würde erinnern können. Laura passte zu ihr. Ja, sie sah aus, als müsste sie Laura heißen. »Schön, Laura. Und nun, wie machst du das, aus dem Nichts aufzutauchen? Ich meine, ich sehe dich nicht kommen, nicht gehen.« »Oh, das ist ganz einfach. Ich wünsche mir, bei dir zu sein, und schon bin ich da.« Ich beließ es vorläufig dabei. Mit Verrückten, Betrunkenen und Fata Morganas sollte man nicht diskutieren. »Ich weiß noch immer nicht, woher wir einander kennen«, sagte ich. Ganz ohne Gegenwehr wollte ich mich nun doch nicht von ihr überfahren lassen. »Dein erstes Gedicht, weißt du nicht mehr? Da habe ich dich bemerkt. Wahrscheinlich warst du genau zu diesem Zeitpunkt der einzige Mensch, der ein Gedicht geschrieben hat, auch wenn es nur abgeschrieben war. Es ist eine meiner Aufgaben, so etwas zu bemerken. Du arbeitest also für einen Buchverlag, bist wohl so etwas wie ein Talentescout?« Ich hatte mir die Sache nicht gründlich überlegt, denn niemand außer mir konnte wissen, dass ich vor mehr als 40 Jahren einen Vierzeiler abgeschrieben und als mein Werk ausgegeben hatte. Die, der ich das Gedichtchen in ihr Stammbuch schrieb, wusste mit Bestimmtheit bis heute nicht, welche Bewandtnis es damit hatte. Laura lachte, und darüber vergaß ich alle Fragen, die ich vielleicht noch hätte stellen können. Eine Woge der Sympathie, ja, der Zuneigung erfasste mich, und ich legte meine linke auf ihre rechte, die auf dem glatten, dunklen Holz der Theke ruhte. »Lass das«, sagte sie leise, und das Lachen verschwand von ihrem Gesicht. Sie entzog mir ihre Hand sanft. »Ich bin hier, um dir zu helfen, nicht um dir weh zu tun.« Diesmal meinte ich, einen kleinen Luftwirbel zu spüren, als ich mich unvermittelt ganz allein an der Theke sah. Laura hatte sich, wie schon einmal, spurlos davongemacht. Ich blickte unauffällig um mich, doch außer mir schien niemand ihr Verschwinden bemerkt zu haben. Ich bezahlte ihren und meinen Kaffee, und nicht einmal das Mädchen hinter der Theke schien sich über irgendetwas zu wundern. Ich blieb noch eine Weile sitzen, hoffte, sie würde ebenso plötzlich wieder auftauchen, wie sie verschwunden war, doch nichts geschah. »Trinken Sie den noch?« riss mich die Stimme des Mädchens aus meinen Gedanken. Sie deutete auf die bis jetzt unberührt gebliebene Kaffeetasse. Das Papierbeutelchen mit Zucker und ein Keks lagen auf der Untertasse. »Nein, warten Sie, den Keks nehme ich mit«, sagte ich. Sie servierte ab, nachdem ich den Keks genommen und in meine Jackentasche geschoben hatte, und ich verließ das Kaffeehaus mit ein wenig unsicheren Schritten. Wer war Laura? Ich musste für 2 Wochen weg von daheim, weil ich gelegentlich bei einem Tourneetheater mitwirkte. Die Schauspielerei machte mir Spaß. Einerseits, weil ich dann und wann gern auf der Bühne stand, ohne singen oder Gitarre spielen zu müssen, wobei ich nicht mich selbst, sondern völlig fremde Personen darstellen konnte. Andererseits, weil damit Geld zu verdienen war. Laura ließ sich nicht blicken. Doch hatte ich gehofft, ich würde sie vergessen, wurde ich enttäuscht. Denn ich musste unentwegt an sie denken. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich sie, einmal nach Hause zurückgekehrt, wiedersehen würde. Und ich war beinahe überrascht, dass es nach meiner Rückkehr noch volle 2 Tage dauerte, bis sie erschien. »Ich dachte schon, du kämst nicht mehr«, sagte ich mit leicht belegter Stimme. »Jetzt bin ich hier, und das allein zählt«, sagte sie, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste mich auf die Nasenspitze. Ich fühlte ein Kribbeln von den Haarwurzeln bis in die Zehen, griff nach ihr, um sie an mich zu ziehen, doch sie war schon einen Schritt zurückgetreten. »Paul«, sagte sie lachend und drohte mir mit dem Zeigefinger. Dann trat sie ans Fenster und blickte hinaus. »Schnee fällt vom Himmel«, sagte sie leise. »Es ist wunderschön. Lass uns hinausgehen.« Mir fiel auf, dass ich sie noch nie in Mantel oder Jacke gesehen hatte, und auch jetzt trug sie nur Jeans und Pulli. Wie konnte sie mitten im Winter stets so leicht bekleidet sein? »Ein Spaziergang täte mir wirklich gut«, sagte ich, »aber wird's dir nicht kalt sein da draußen?« »Du leihst mir einfach etwas von deinen Sachen«, sagte sie nach kurzem Zögern. Ich hatte noch keinen Kleiderschrank, meine gesamte Kleidung lag gehäuft auf dem Fußboden und obenauf lag meine Daunenjacke. Ich nahm sie und gab sie Laura. Sie schlüpfte hinein, dann lachte sie. »Ich sehe bestimmt sehr komisch aus in deiner Jacke.« Ich versicherte ihr, dass sie blendend aussah, und das war die Wahrheit, auch wenn sie nun eine leichte Ähnlichkeit mit einem Storch im Bärenfell hatte. Wir verließen die Wohnung und traten auf die Straße hinaus. Schneeflocken tanzten leicht hernieder wie winzige weiße Schmetterlinge, und Laura versuchte sie zu fangen und sah dann zu, wie Kristalle auf ihren Handflächen ihre Struktur aufgaben und zu kleinen Wassertropfen wurden. Wir spazierten durch den Park gegenüber meines Hauses, und schon nach wenigen Minuten hatten sich so viele Kristalle in ihrem Haar verfangen, dass es weiß statt rot war. Ihre beinahe kindliche Freude sprang auf mich über. Ich bückte mich, griff in den Schnee, formte mit den Händen einen kleinen Ball und warf ihn scherzhaft in Lauras Richtung. Der Schneeball zerplatzte am Stamm einer entblätterten Buche, vor der Laura eben noch gestanden hatte. Laura war spurlos verschwunden und mit ihr meine Daunenjacke. Ich wusste nicht, was mich an Laura mehr beunruhigte. Ihr unvermutetes Auftauchen und Verschwinden, ihre Schönheit, die Selbstverständlichkeit, mit der sie mich wie ihren vernachlässigten Schutzbefohlenen behandelte, oder ihre kindlich anmutende Naivität, in Bezug auf Schnee zum Beispiel. Dazu kam ihre erotische Ausstrahlung, die mich vom ersten Moment an in ihren Bann gezogen hatte. Ich verstand, dass sie kein gewöhnlicher Mensch sein konnte. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, wer oder was sie tatsächlich sein mochte. Ich wurde immer unruhiger, als sie mehrere Tage lang nicht wieder erschien. Es lag nicht daran, dass meine Daunenjacke mit ihr gemeinsam verschwunden war, sondern an der Befürchtung, dass ich Laura womöglich nie wieder sehen würde. Ich fühlte mich ihr auf eine seltsame Weise verbunden, obwohl ich sie doch kaum kannte. Ich vermisste sie, obwohl ich noch gar keine Zeit gehabt hatte, mich an sie zu gewöhnen. Und ich begehrte sie, ganz gleich, ob sie real existierte oder vielleicht doch nur in meiner Einbildung. Ich musste meine Gedanken ordnen, und das tat ich meist, indem ich sie zu Papier brachte und dann so las, als hätte nicht ich selbst geschrieben, sondern ein völlig Fremder. Ich begann also zu schreiben, und innerhalb kürzester Zeit hatte ich mehr geschrieben als in den letzten beiden Jahren zusammen. Ich las und las, und ich erkannte zu meiner Verwunderung, dass meine Gedanken nicht nur bereits geordnet waren, sondern dass eine vollständige Geschichte daraus geworden war. Ich las die Geschichte noch einmal, vom Anfang bis zum Ende. Meine Gedanken steckten darin, aber es war vieles hinzugefügt oder weggelassen und der Schreibstil war anders als sonst. Die Sprache war teils blumiger, teils direkter als die meine, so als hätte ich manche Dinge extrem umschreiben, andere ungewohnt hart ausdrücken wollen. Es war beinahe, als hätten zwei verschiedene Autoren daran gearbeitet, die bewusst auf diesen Kontrast hinzielten. »Lies es mir vor!« Laura saß auf dem Bettrand. Diesmal in etwas gekleidet, das wie ein Nachthemd einer Prinzessin aussah, und darüber trug sie meine Daunenjacke. »Laura, da bist du ja wieder. Warum bist du im Park plötzlich verschwunden?« Ich bekam Angst, als dieser weiße Ball auf mich zukam. Es war dumm von mir, ich weiß, aber als ich erkannte, dass mir nichts Böses drohte, war es schon zu spät. Es wäre zu gefährlich gewesen, wenn ich mich zurückgewünscht hätte, ehe ich noch fort war. »Ich würde zu gern wissen, wie du das machst«, sagte ich. »Ich erkläre es dir irgendwann einmal, vielleicht. Jetzt aber lies mir deine Geschichte vor.« Ich fragte sie nicht danach, woher sie wusste, dass ich eine Geschichte geschrieben hatte, da mir einfiel, da sie ja sogar von meinem allerersten abgeschriebenen Gedicht gewusst hatte. »Lies«, befahl sie, und ich begann vorzulesen. »Das ist eine wundervolle Geschichte«, sagte sie, als ich geendet hatte. »Und es war schön, deiner Stimme zuzuhören. Ich liebe deine Stimme. Du solltest den Menschen deine Geschichten vorlesen, anstatt sie in Bücher aus Papier zu stecken.« »Seltsam, dass du das sagst. Ich hatte selbst schon die Idee, Lesungen zu veranstalten. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Wenn ich keine Bücher verkaufe, kennt mich niemand. Und wenn mich niemand kennt, kommt auch niemand zu einer Lesung.« »Wenn du nichts versuchst, kann dir nichts gelingen«, sagte sie. Sprach da aus ihr Weisheit oder hatte sie naiv die Wahrheit erkannt? Ich wurde aus ihr einfach nicht schlau. »Ich will schon lange hinaus unter die Menschen. Ich brauche Publikum«, sagte ich. »Das Theater ist ein Schritt in diese Richtung, aber dabei kannst du nicht du selbst sein«, vollendete sie meinen Satz. Sie schien zu wissen, worum es ging, und ich fragte mich, ob sie meine Gedanken lesen konnte oder ob es einfach weibliche Intuition war. »Du zersplitterst dich«, fuhr sie fort. »Du willst so vieles, weil du so vieles kannst. Doch um Ziele zu erreichen, muss man sie sich setzen. Und zwar eines nach dem anderen.« »Du hast recht«, sagte ich. »Warum bin ich nicht selber darauf gekommen?« »Weil du unglücklich bist. Dein Leben ist wie ein Schiff ohne Ruder. Und wenn der Sturm in die Segel fährt, wird es herumgeschleudert, als wäre es Treibholz. Ich will dein Ruder sein und der sanfte Wind, der deine Segel füllt. Aber steuern musst du selbst, mein Freund.« Ihre Worte bewegten mich. Ich kniete vor ihr nieder und ergriff ihre Hände. Diesmal entzog sie sie mir nicht, sondern erwiderte den sanften Druck meiner Finger, neigte den Kopf und küsste mich auf die Stirn. Ich erwartete, dass sie sich danach wieder einmal in Luft auflösen würde, doch nichts dergleichen geschah. Ihr Kopf senkte sich ein wenig, und als ich den meinen vorsichtig hob, sah ich direkt in ihre Augen. War es das Flackern der Flamme der Kerze auf dem Tisch? Im Grau der Iris tanzten kleine weiße Schaumkronen auf den Wellen, da, wo sich Meer und Himmel vereinigten. Und als meine Lippen die ihren berührten, senkten sich die Lider, und es wurde Nacht über dem Meer. Ich war allein, als ich erwachte. Ich musste wider Willen lachen, als mir bewusst wurde, welch langweiliges Klischee es doch war, wenn man sich fragte, ob man alles vielleicht nur geträumt hatte. Und wenn schon, gab es da wirklich einen Unterschied? War es nicht völlig gleichgültig, ob das Unglaubliche, das unvergleichlich Schöne, das ich noch immer in mir spürte, Erinnerung an einen Traum oder an tatsächlich Geschehenes war? War nicht alles, was Laura betraf, unwirklich wie ein Traum? Und hatte ich nicht trotzdem ihre Hände gehalten, ihren Mund geküsst? Hatte sie nicht trotzdem meine Daunenjacke irgendwohin in die Weiten des Universums entführt und zurückgebracht? Ich setzte Kaffeewasser auf. Und als schließlich das heiße Gebräu in einer der beiden Kaffeetassen, die ich mein eigen nannte, vor mir stand, fragte ich mich, ob ich die zweite Tasse jemals vor Laura hinstellen würde oder ob sie diesmal für immer verschwunden bliebe. Was dann? Was dann, Paul? Hatte nicht mein wirkliches Leben erst mit Laura begonnen? War nicht das, was ich vor dem als Leben gekannt hatte, ein bloßes Sein gewesen? Ein Existieren mit Freuden und Leiden, aber ohne dieses Vibrieren in mir, ohne dieses unbeschreibliche Gefühl einer ohnmächtigen Allmacht, die bereit war, erweckt zu werden? Und doch rief das Beisammensein mit Laura Erinnerungen in mir wach. Nein, Ahnungen von Erinnerung an ein Leben vor dem bloßen Sein. Es war eine Zeit der Lebensfreude, der überschäumenden Kreativität, der künstlerischen Fruchtbarkeit gewesen, deren Bestehen ich vergessen, verdrängt hatte und deren Schwingungen allmählich in mein neues Bewusstsein drängten. Was dann, Paul? Was, wenn meine weitwunde Seele mich doch nicht in die Irre führte? Wenn Laura real, wenngleich äußerst merkwürdig war? Was, wenn ich mich nicht in eine Ausgeburt meiner Fantasie im Reich der Träume verliebt hatte, sondern in eine Frau aus Fleisch und Blut, die nach Frühling duftete und in der Hitze nach Sommer schmeckte? Ich füllte meine Kaffeetasse zum zweiten Mal und zündete mir eine Zigarette an. Dann begann ich zu schreiben. Laura erschien jetzt täglich, verbrachte ganze Nächte mit mir, und meine zweite Kaffeetasse erfuhr endlich ihre Daseinsberechtigung. Lauras frühere Zurückhaltung verwandelte sich in Hingabe, ihr Widerstand in Verlangen, und nur eine Kleinigkeit hinderte mich daran, unsere Beziehung als perfekt zu betrachten. Ich wusste so gut wie nichts von ihr. Sie hingegen schien alles von mir zu wissen. Ich wusste nicht recht, wie ich das Thema zur Sprache bringen sollte, ohne zu riskieren, dass ich sie damit erschreckte und in die Flucht schlug. Doch eines Nachts kam sie von selbst darauf zu sprechen. Wir standen am Fenster und sahen in die Nacht hinaus. Kleine Wolken zogen gelegentlich am bleichen Halbmond vorüber, hängten ihm einen Kinnbart um oder hüllten ihn in wallendes Haar. Und Laura nahm meine Hand, drückte sie fest und sagte: Wenn die Nacht des neuen Mondes anbricht, muss ich fort von dir. Ich fühlte, wie mein Herz stehen blieb, wie sich meine Lungen weigerten, frische Luft einzulassen, und wie mein Hirn sich sträubte zu glauben, was die Ohren berichteten. Warum? Brachte ich nach einer halben Ewigkeit heraus. Ich muss zurück nach Hause, sagte sie, noch immer meine Hand drückend, als wollte sie sie nie wieder loslassen. Wo ist das, zu Hause? Das ist ohne Bedeutung, mein Geliebter. Du kannst mich nicht begleiten. Du kannst mich nicht besuchen. Ich kann dir nur versprechen, dass ich wiederkomme, sobald ich kann. Der neue Mond. Neumond. Es sind nur noch wenige Tage bis dahin. Sie lehnte ihren Kopf an meine Schulter. Ein heißes Bächlein begann sich seinen Weg über meine Brust hinabzubahnen, und sie drückte meine Hand noch fester. Kann ich irgendetwas tun? Wie kann ich... Du kannst nichts tun, rein gar nichts, sagte sie leise. Außer mich zu lieben. Dann zog sie mich weg vom Fenster, hin zum Bett. Und mit dem letzten Blick hinauf zum Himmel schien mir, als zwinkerte der Mond mir zu. Die Zeit ist ein seltsames Ding. Während Lauras Abwesenheiten, die jetzt nie länger als einen Tag dauerten, dehnten sich die Stunden zu einer quälenden Ewigkeit. Doch war sie bei mir, flogen sie nur so dahin, und die täglich schmäler werdende Sichel des Mondes brachte mich mehr und mehr zur Verzweiflung. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, doch Laura wusste genau, wie es um mich stand. Ich konnte es in ihren Augen lesen. »Wann sehen wir einander wieder?«, fragte ich sie eines Morgens beim Frühstückscafé, da ich ahnte, dass sie gleich wieder verschwinden würde. »Übermorgen. Morgen habe ich keine Zeit.« Es war das erste Mal, dass sie ihr sonst so unvorhersehbares Wiedererscheinen ankündigte, und so wagte ich eine weitere Frage. »Warum hast du keine Zeit?« »Ich habe zu tun«, sagte sie, nicht unfreundlich, aber doch in einem Ton, der bedeutete, dass sie keine nähere Auskunft geben würde. »Ich bin nicht nur deinetwegen hier. Ich habe auch andere Aufgaben zu erfüllen«, fügte sie zu meiner Überraschung hinzu. Mehr ließ sie allerdings nicht mehr verlauten, und ich wusste, dass ich keine weiteren Fragen zu stellen brauchte. Ich würde keine zufriedenstellenderen Antworten erhalten. »Lass uns die Zeit genießen, die uns bleibt«, sagte sie. »Es ist so unglaublich schön, in deinen Armen zu liegen und an nichts zu denken, meinen Kopf an deine Brust zu legen und deinem Herzschlag zu lauschen, dem wilden Hämmern erst und dem keuchenden Atem der Leidenschaft, dann dem starken, gleichmäßigen Pochen und den langsamen, tiefen Atemzügen, wenn du neue Kräfte sammelst. An nichts zu denken, wenn die Berührungen deiner Finger mir Schauer durch den Körper jagen, mich so unfassbar lebendig machen, wie nichts sonst in dieser Welt. Ich lieb dich«, sagte ich. »Ich lieb dich auch«, und weg war sie. Endlich hatte ich es ausgesprochen. Ich hatte nie den passenden Moment gefunden, ihr zu sagen, dass ich sie liebte. Denn immer, wenn ich beinahe damit herausgeplatzt wäre, hätte es nach einer abgedroschenen Phrase geklungen. Doch jetzt, ohne Bedenken, hatte ich es ausgesprochen. Ihre Antwort war so schnell, so spontan gekommen, dass ich ihr einfach glauben musste. Ich verbrachte den Tag des Wartens in einem Wechselbad von Glücksgefühl und Traurigkeit. Wir liebten einander, doch wir würden uns trennen müssen. Welche Ironie lag doch darin, dass das, was ich so lange vergeblich gesucht und endlich gefunden hatte, mit einem Ablaufdatum versehen war. Würde sie wirklich wiederkommen? Würde sie mich dann noch lieben? Oder würde die Zeit sie von der Liebe heilen? Ich wusste, dass meine Liebe unheilbar war. Aber war es auch die ihre? Vielleicht hatte sie sich nur auf ein Spiel mit dem Schicksal eingelassen und würde es verlieren. Vielleicht wollte sie es gar nicht wirklich gewinnen. Vielleicht gewann sie es erst, wenn sie es verlor. Ich erkannte, dass ich dabei war, mich selbst verrückt zu machen. In dieser Nacht war die Sichel des Mondes schon so schmal, dass ich wusste, der nächste Tag würde unser letzter sein. Wie konnten wir diesen Tag noch besser, noch schöner verbringen als alle bisherigen? Wie konnte ich ihr ein für allemal beweisen, dass ich sie wirklich liebte, dass mein Leben von morgen an aus Warten auf ihre Rückkehr bestehen würde? Aber ich wollte nicht einfach da sitzen und warten. Ich hatte viel zu tun. Ich musste dieses neue Leben, diese neue Schaffenskraft und die Hoffnung, die nicht allmählich gekeimt, sondern über mich hereingebrochen war, benutzen, um für uns beide der bessere Mensch zu werden, der ich sein wollte und den sie verdiente. Ich spürte, dass sie das von mir erwartete, anstatt dass ich in Trauer versänke und das Geschenk, das sie mir gemacht hatte, achtlos beiseite ließe. Laura sollte stolz auf mich sein, wenn sie wiederkäme, und stolz auch darauf, was sie an mir bewirkt hatte. Ich schrieb meine Gedanken nieder, und als ich eben damit fertig geworden war und feststellte, dass schon wieder eine kleine Erzählung daraus geworden war, stand Laura vor mir. »Da bin ich, Paul«, sagte sie, »und ich sehe, dass du schon wieder etwas Neues geschrieben hast.« »Ja, das habe ich. Ich weiß nicht wieso, aber seit wir, ich kann wieder schreiben. Und nicht nur das, es fließt so aus mir heraus. Du bist meine Muse, weißt du das? Ja, das weiß ich, sagte sie. Und ich vermeinte, eine Spur von Wehmut in ihrem Lächeln zu erkennen. Wir liebten uns, als hätten wir Jahrzehnte darauf gewartet, zu einem zitternden Ganzen zu verschmelzen, einander endlich das zu geben, was das Schicksal uns vorenthalten hatte. Und zum ersten Mal vergaß ich auf dem Gipfel der Lust alles, aber auch wirklich alles um mich her und in mir, und Tränen der vollkommenen Glückseligkeit perlten über meine Wangen. Laura hielt mich fest, und ich umklammerte sie, als könnte sie mich und ich sie davor bewahren, gehen zu müssen oder zurückzubleiben. Und draußen am sternenklaren Himmel war kein Mond zu sehen. Nachwort. Im Kindesalter fungierte ich gelegentlich als Stichwortgeber beim Rollenstudium meiner schauspielenden Mutter. Damals lernte ich Sappho kennen, deren Leben Franz Grillparzer, 80 Jahre vor meiner Geburt verstorben, im Jahre 1818 in die zweite seiner frühesten Tragödien gekleidet hatte. Sappho gilt trotz der Entstehung im eher jugendlichen Alter des Dichters von 27 Jahren als eines seiner vollendetsten Werke. Grillparzer stellte die Liebe als die natürlichste, unvermeidlichste und edelste Leidenschaft dar, die ebenso unvermeidlich zur Tragödie führen musste, so auch im Falle Sapphos. Tatsächlich ist über die Art des Todes der Dichterin, die etwa im 7. vorchristlichen Jahrhundert auf der Insel Lesbos lebte, nichts bekannt. Dass sie sich aus verschmähter Liebe von einem Felsen gestürzt haben soll, ist wahrscheinlich eine Erfindung aus späterer Zeit. Sappho war die bedeutendste Lyrikerin der Antike. Ihre Götterhymnen und Lieder waren einst in 9 Bänden gesammelt, die aber allesamt verloren gingen, so dass nur wenig aus dem reichen Schaffen auf Papyrusfetzen und Ähnlichem die Zeiten bis heute überdauert hat. Wie bedeutend Sappho war, lässt sich erahnen, wenn man weiß, dass Dichter wie Horaz, der sie sich gar zum Vorbild nahm, und Catull, der sie in seinen Werken zitierte, sie mehr als schätzten, obwohl beide etwa ein halbes Jahrtausend nach Sappho lebten. Platon, der mit seinem Abstand von etwa 2 Jahrhunderten zeitmäßig wesentlich näher an ihr war, war von ihr so beeindruckt, dass er sie die 10. Muse nannte. Die altgriechische Mythologie kennt nur 9 Musen. Aber woher wollen wir wissen, ob nicht vielleicht eine von 10 vergessen wurde?